Neben On Air. Rechts, rechts neben On Air oder links neben diesem Ordnersymbol?
Check. Läuft.
Jackie Daggy, ey. Ja.
Ja, aber wie machen wir es? Machen wir erst das Jingle und dann labern und dann gehen wir ins Thema über? Oder erst labern, dann erst, Jingle und dann ins Thema?
Genau das, was wir gerade machen, packen wir rein. Ja. Also kannst du jetzt nicht.
Genau das. Genau diese Vordiskussion kommt vor die Podcast-Folge. Vor den Jingle. Genau
so. Machen wir jetzt. Labern wir jetzt oder labern wir jetzt?
Die Kapitelüberschrift ist dann einmal mit Profis.
Genau. Labern genau, aber mit Profis.
Wie machen wir das eigentlich? Ach, leg einfach los. Ding, 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 ding.
Ja, der Gummel hat wieder seine Blumenvase dabei.
Nee, ich hab hier.
Fabi, was für Blumen schenkst du deiner Frau zum Hochzeitstag?
Oha. Gar keine.
Gar keine? Scheiße. Ja. Aber warum nicht? Seid ihr keinen Blumenkinder?
Wir haben ja nur aus finanziellen Gründen geheiratet. Darf man das eigentlich so öffentlich sagen oder kommt dann das Finanzamt und sagt, okay, dann annullieren wir die Hochzeit wieder?
Gottes Willen.
Ist doch ehrlich.
Solange deine Frau den Podcast nicht hört, darfst du das sagen, ja.
Okay. Ich glaube, sie hört ihn. Ich glaube, sie ist einer der größten Fans.
Oh oh.
Apropos Fans, da fällt mir ein, was eigentlich mit meinem OnlyFans-Account? Läuft der noch?
OnlyFans-Account?
So.
Fancy Ancy.
Ich habe jetzt übrigens, das ist die erste Folge, in der ich während der Aufnahme wahrscheinlich ab und zu was essen werde. Ich komme ja gerade direkt aus dem Auto, bin ja direkt aus dem Auto gefallen und habe mir jetzt noch einen Apfel aufgeschnitten. Auch das ist übrigens das erste Mal, dass ich das mache in diesem Jahr.
Also Apfel essen.
Einen Apfel aufschneiden, muss ich ehrlich gestehen. Also Apfel gegessen habe ich, glaube ich, dieses Jahr schon mal.
Kennst du von früher noch das Apfelspiel vom Kindergeburtstag?
Mit dem Wasser?
Wo man genau. Den so rein isst, genau. Und dann muss man den so fangen.
Ja,
auf jeden. Ja. Hast du das gerne gespielt?
Also Apfel fand ich nicht so cool, weil ich allergisch gegen Apfel bin. Aber wir haben das gemacht mit Mehl.
Hast du es dabei rausgefunden?
Nein, aber kennst du das mit Mehl? Da gab es so eine Kuchenform, da war Mehl.
E-Mail.
E-Mail. Wie Ignite, ne, heute hier. Und dann war in dem Mehl irgendein Gegenstand, den musste man dann wie so ein Trüffelschwein finden quasi.
Ah ja, natürlich, das kenne ich auch noch.
Und der die als erstes gefunden hat, also am schnellsten, nicht als erstes, sondern am schnellsten, der hat dann, was weiß ich nicht, Hanuta oder so bekommen.
Ich finde, wir sollten mal vorschlagen, das auf unseren Weihnachtsfeiern zu etablieren.
Was, Mehltrüffelschwein spielen oder was?
Nee, also generell wieder solche Sachen einfach. Also, dass man
und dann ein Gruppenfoto, wo alle mit doch Koksnase drauf sind.
Oh oh.
Wir hatten eine gelungene Weihnachtsfeier.
Lass uns mal anfangen. Let's go. Tachchen und herzlich willkommen zum Focus on Digital Workspace, den Podcast für alle, die sich rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren. Jetzt ist es mir wieder eingefallen, muss ehrlich gestehen, ich hab voll vergessen gerade in der Vorbereitung, mir unseren Standardspruch hier vorzulegen und dachte gerade so, ach du Kacke.
Wie war das nur?
Wir sind
Mail.
Wir sind ja gerade an der Planung daran, irgendwie ein bisschen unseren Jingle zu überarbeiten. Von daher dachte ich gerade so, ja, brauchst du ja nicht mehr und so. Aber wir haben uns ja committed, dass wir das ja erst, jetzt spoilere ich schon so viel, das wird ja unsere erste Folge dann im Januar mit dem neuen Jingle. Mal gucken, wie der ankommt. Aber deswegen, ich will das gar nicht vorwegnehmen. Also ich tue einfach so, als hätte ich das jetzt richtig gut, wie immer, reingebrüllt ins Mikro. Und schön, dass du da bist, Toko.
Ja, servus Fabian. Freut mich, dass wir wieder in einer illustren Runde zusammengekommen sind.
Vor allem heute ist die Runde ja riesig, denn wir haben ja, hier und geballte Kompetenz quasi on board. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde es fairerweise einfach alphabetisch nach den Vornamen machen.
Oh, jetzt stelle ich mich für große Herausforderungen, aber wir fangen, glaube ich, an bei A wie Andreas.
Andreas Goldmann, hallo. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo ihr zwei, freut mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Dann haben wir als nächstes im Alphabet
ein C wie Christoph. Christoph Züllighofen.
Christoph Züllighofen, grüß dich, hallo.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Und auch von mir, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Schön, dass auch du wieder dabei bist. Und man sagt ja immer so schön, last but not least. Ich finde es total doof, immer dieses zu sagen, last but not least, aber jetzt habe ich es trotzdem getan. Last but not least im Alphabet hier bei uns in der Runde ist
Felix Brandt. Servus Felix.
Willkommen Felix Brandt.
Ja, hallo und willkommen zurück. Danke auch natürlich für die Einladung an mich.
Ja, cool, dass ihr alle drei da seid. Ihr wart ja schon Teil dieses Podcasts, also es ist ja eigentlich jeder Teil des Podcasts, aber ihr wart auch schon mal aktiv dabei zu euren, sage ich mal, Herzensthemen oder Lieblingsthemen und habt uns ja schon sehr, sehr viel coole Infos immer wieder mitgebracht. Und jetzt fand ja gerade dieses, wie hieß es, Microsoft Ignite.
Das ist absolut richtig, ja.
Okay, kein Solutions, kein Global, kein Experts Meeting oder sowas, einfach nur Ignite.
Und jetzt sag's mal auf Berlinerisch.
Ignite. Die Ignite.
Sehr schön.
Ich weiß ja nicht, was das soll hier mit dem Ignite. Genau. Ihr wart ja alle drei auf der Ignite in Chicago, korrekt?
Yep. Das ist korrekt.
Das ist richtig.
Holy moly. Holy moly. Wie lange geht so eine Microsoft Ignite, wenn ich fragen darf?
Die Veranstaltung geht über 4 Tage und
heftig.
Im Prinzip geht's darum, dass Satya Nadella, CEO von Microsoft, gemeinsam natürlich mit seinem ganzen Team im Hintergrund einmal im Jahr einlädt zum großen Event und so über alle Neuerungen rund um das Thema und Themenfeld Microsoft spricht.
Cool.
Krass. Aber dann ist natürlich auch verständlich, warum das 4 Tage dauert, weil Microsoft ist ja so vieles. Das kann man ja nicht eben mal so in 8 Stunden oder 10 Stunden abhandeln und dann alle wieder nach Hause schicken. Dass man da wahrscheinlich sehr viel Zeit braucht und das dann über 4 Tage strecken muss, ist wahrscheinlich jedem klar. Und deswegen dachten wir uns, wir laden euch direkt aus der Ignite hier quasi ein, haben euch quasi jetzt in den Flieger aus Chicago hier reingeworfen und direkt hier ins Studio einfliegen lassen.
Sodass wir die brandheißen News aus Chicago unseren Zuhörern präsentieren können.
Mega gut.
Ja, ich bin gespannt. Aber vielleicht kann jeder mal sein Highlight von euch erzählen, was für ihn oder was er aus Chicago, vielleicht aus Chicago oder auch von der Ignite selber mitgenommen hat, um leicht in das Thema einzusteigen. Felix, du darf als erstes.
Ja, du hast ja auch gerade die brandheißen News angesprochen, dann spreche ich natürlich als erstes.
Welch ein Wortspiel,
ja, also mein Highlight auf der Ignite dieses Jahr war, ich habe einen Vergleich zu letztem Jahr, dass es deutlich größer war. Ich glaube, es waren 4 oder 5 Mal so viele Leute wie letztes Jahr.
Echt?
Ja, letztes Jahr waren es 5000 Leute ungefähr in Seattle und jetzt dieses Jahr waren es, es gibt keine offiziellen Zahlen, aber so zwischen 20.000 bis 25.000 Menschen waren es tatsächlich.
Wow.
Das war schon alleine, finde ich, das Highlight, dass es einfach so eine Riesenveranstaltung, so eine Riesenhalle war, wo eigentlich an jeder Ecke du was Neues entdecken konntest, zu anderen Produkten halt sprechen konntest. Es waren noch viele Partner da, auch Leute, die man eben schon, mit denen man sich schon vernetzt hat und verknüpft hat. Das heißt, man hat eigentlich so ein bisschen, ja, alle so ein bisschen wieder getroffen, konnte sich austauschen zu aktuellen Themen. Das war eigentlich so mein Highlight an der Veranstaltung insgesamt. Produkttechnisch war für mich so das Highlight, dass die Security-Sparte doch auch gezeigt hat, dass sie einige neue Produkte vorstellen konnte, aber gleichzeitig diese Secure Future Initiative eben auch in andere Produkte sich ja, involviert und auch Früchte trägt an der Stelle.
Mhm. Da gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer ein, aber ich würde gerne noch von Andi und Zilli einmal hören, was so eure Highlights waren, die ihr so mitnehmen, wo ihr wirklich sagt, so, ah, das war beeindruckend oder das war stark oder das hat mir besonders gut gefallen oder vielleicht auch, was mir nicht so gut gefallen hat, kann ja auch manchmal sowas geben.
Ja, dann starte ich direkt. Eine relativ kleine Funktion, ein relativ kleines Feature hat mich aber geflasht, weil es tatsächlich auch live gezeigt wurde und es ziemlich beeindruckend war die neue Interpretation in Microsoft Teams. Heißt also, ich habe 2 oder mehrere Gesprächspartner in einem Meeting jemand ist in der Runde, der gegebenenfalls eine Sprache spricht, der ich nicht mächtig bin. Dann habe ich eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte, dass ich diesen Audio-Stream in meiner Landessprache übersetze
übersetzt bekomme oder interpretiert bekomme. Die sprechen nicht bewusst von Übersetzung, weil es natürlich immer eine gewisse Unschärfe mit sich bringt. Das heißt also, ich bin beispielsweise mit einem indischen Kunden in einem Meeting, ich bin das Indisch nicht mächtig, dann kann ich sozusagen sagen, hey, bitte den Audiostream von diesem Benutzer in Deutsch oder in Englisch interpretieren, sodass ich eben auch direkt verstehe, was dort besprochen wird, ohne dass ich eben vielleicht noch einen Translator oder einen Interpretierer sozusagen im Meeting benötige.
Das ist wirklich cool. Das ist ja geil. Zilli, was war dein Highlight? Was bringst du für dich so mit?
Jetzt hat der Andreas mir meine Nummer 1 schon geklaut, ja. Weil ich finde es halt wirklich beeindruckend, dass ist sicherlich von der technologischen Umsetzung her eine mega komplexe Geschichte, weil halt eben, ich möchte es jetzt trotzdem nochmal kurz ausführen, weil es ja einfach so beeindruckend ist, weil Microsoft halt im Rahmen dieser Live-Interpretation, genau, sie nennen es nicht Übersetzung, sondern Interpretation, halt auch versucht, die anderen Sprachen quasi zum jeweils gleichen Zeitpunkt zu beenden, sodass da kein Versatz ist, wie wir das manchmal halt auch natürlich von anderen Medien kennen, ne? Also im Fernsehen kennen wir das ja alle von irgendwelchen Nachrichtensendungen, wo jemand interviewt wird, ja. Also von daher, das finde ich wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Feature, was halt auch die Vision, die Microsoft in Summe ja jetzt schon seit mehreren Jahren hat, nochmal nach vorne bringt, ja. We want to empower every organization and every person on the planet to achieve more. Das heißt ja, quasi, wie können wir hier auch Lücken schließen, die wir bislang in Meetings hatten, weil halt immer nochmal übersetzt werden musste, weil man sich missverstanden hat, weil irgendein Wort nicht klar geworden ist oder halt vielleicht sogar irgendein Witz gemacht wurde, den jemand anders völlig in den falschen Hals bekommen hat. Ja, all das ist sozusagen die Vision, hier mit diesen Interpreter-Agents tatsächlich zu eliminieren und halt auch so Sachen zu erkennen und in die jeweilige Landessprache zu adaptieren. Das finde ich schon krass. Aber um die Antwort nicht zu umgehen, ja, ein Tool, was ich ziemlich cool finde und was wahrscheinlich vielen Unternehmen auch helfen wird, ist Places. Ja, das hat eine etwas unrühmliche Historie, muss man schon fast sagen. Das wurde vor langer, langer Zeit angekündigt. Und dann hat, also auf einer der Online-Ignites, die wir ja zwischendrin hatten, und dann hat man sehr, sehr lange nichts mehr davon gehört. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, da hat Microsoft einen Testballon starten lassen und das Echo war nicht wie gewünscht. Aber dann kam relativ überraschend vor einiger Zeit eine Private Preview zu dem Produkt raus und nun ist es halt GA. Places ist ein Tool, womit ich meine Büros verwalten kann, womit ich meine Flex-Arbeitsplätze, wie man heute ja so schön sagt, managen und buchbar machen kann. Und das Ganze natürlich in Teams und das gesamte Ökosystem integriert. Man kann über Places in Kombination mit Teams zum Beispiel festlegen oder Device-IDs letzten Endes registrieren, wenn wir es jetzt mal für unsere technischen Zuhörer ganz konkret machen. Und dann weiß Teams automatisch zum Beispiel, an welchem Arbeitsplatz ich sitze, wenn eine bestimmte Docking-Station oder ein bestimmter Monitor erkannt wird. Und trägt es dann automatisch in Places für mich ein. Oder wenn ich im Vorfeld schon sage, in Verbindung mit Copilot natürlich, da kommen wir ja gleich auf jeden Fall nochmal im Detail drauf, wenn ich sage, hey, ich bin am nächsten Montag in unserem Standort in Köln, dann ist Copilot in der Lage zu gucken, hey, wer von meinem Team ist eigentlich an dem Tag auch noch in Köln? Und dann kriegen die anderen einen Vorschlag. Hey, am Montag sind übrigens ziemlich viele von deinem Netzwerk, von deinem Team im Büro. Vielleicht magst du auch hingehen.
Oh, voll stark. Ich will das. Kriegen wir das intern auch? Weißt du, ob das bei der SVA Zuspruch findet und dort auch eingesetzt wird? Oder haben wir da noch Hürden? Weil das klingt ja großartig.
Das werden wir dann mal sehen. Es ist ja auch immer so schön bei den Microsoft-Ankündigungen. Wie viele Klimmzüge muss man dann auch wirklich machen, damit das so rund funktioniert, wie die Microsoft das in der Demo gezeigt hat? Das würde ich mal abwarten, ja.
Okay.
Aber die Vision, die auch da klar geworden ist, die finde ich schon sehr, sehr cool. Places ist GA gegangen, also steht jetzt jedem zur Verfügung. Einige Funktionen, muss man sagen, bedingen die Teams Premium Lizenz. Einige Funktionen bedingen dann auch den Copilot VM365.
Okay.
Das sind natürlich gewisse Hürden, ne? Je mehr Funktionen ich nutzen möchte, desto mehr Lizenzumfang brauche ich dann auch letzten Endes, aber grundsätzlich finde ich es jetzt erstmal gut, dass die Microsoft eine Board-Lösung mitbringt, die für flexible Arbeitsplätze in den Standorten der Unternehmen geeignet ist.
Ja, Wahnsinn. Das sind jetzt schon zwei Themen, die mich selber schon catchen. Also der Live-Interpreter und Places, das klingt ja alles schon sehr geil. Also das mit dem Live-Interpreter ist ja wirklich Wahnsinn, weil es ist ja generell durch die Digitalisierung und durch das Internet und Social Media und Vernetzung an sich, Teams, was auch immer, ist es ja, hat man ja eh das Gefühl, dass diese Welt, in der auf der wir leben, halt immer kleiner werden und die Leute ja eigentlich immer näher zueinander kommen. Und wenn ich dann auch noch so eine Sprachbarriere durchbrechen kann, weil ich einfach ein Tool einsetzen kann, was mir live die Übersetzung entwickelt, denke ich immer so, das ist mindblowing gerade, weil ich einfach so denke, boah, krass, ist das, damit wird der Raum und Zeit egal.
Hat er nicht gesagt.
Nee, aber mega. Okay.
Ich bin gespannt, ob das eventuell auch irgendwann mal für die deutschen Dialekte kommt. Das wäre natürlich so Step 2, oder?
Auf was spielst du jetzt an, Andreas?
Ach, gar nicht.
So, Felix, ich glaube, die drei wollen, dass wir jetzt mal richtig loslegen. Also du hast ja schon das ein oder andere angeteasert, aber ich kann mich noch an einen Satz erinnern. Security Copilot ist wie Tofu.
Ja.
Kam der von dir?
Der kam von, also ich habe den auf der Ignite in der Session aufgenommen von Rod Trent. Der ist einer der Principal Product Manager für Copilot, für Security Copilot. Das ist die nächste Neuerung, die rauskam. Microsoft hat das Produkt wieder umbenannt. Es heißt jetzt wieder alles Security Copilot, Microsoft 365 Copilot und nicht mehr Copilot for Produkt A, B, C, was auch immer. Mhm.
Oh, ganz wichtig in dem Zusammenhang sei erwähnt, Copilot für M365 oder M365 Copilot hat auch ein neues Logo bekommen, ja?
Hey. Ja. Alle freuen sich jetzt mal.
Yay! Hey.
Geht doch.
Ja, aber jetzt erklär mal, was hat Security Copilot mit Tofu zu tun?
Na, also der Satz kommt ja daher, weil Tofu selber, wer Tofu schon mal probiert hat, das schmeckt ja gefühlt nach nichts, wenn man nicht würzt, nicht anbrät, nicht irgendwie davor 4 Stunden in Soße tunkt. Und die Metapher dahinter ist im Prinzip, dass sich der Tofu dem Geschmack deiner Firma, dem Flavor deiner Firma anpasst oder deiner Umgebung. Also wenn du eine sehr moderne Infrastruktur, sehr moderne Clients hast und sehr homogenes Arbeitsumfeld, dann lernt der Copilot das natürlich an. Wenn du aber ein sehr heterogenes Arbeitsumfeld hast, dann lernt er natürlich genau das an. Das heißt, er ist kein voreingenommenes, gebiasedes Modell, sondern er adaptiert sich genau an den Use Case, den du in deiner Firma eben gerade brauchst. Also gerade im Security-Umfeld, wenn du jetzt Hilfe zu einem Incident brauchst, weil du gerade überfordert bist, weil du 10 Incidents hast und sagst, ja, hilf mir mal bitte zu triagieren und zu sagen, worum sollte ich mich als erstes kümmern, dann kann er das einordnen, weil er deine Umgebung kennt und weil du vielleicht deine Assets auch klassifiziert hast und du sagst, ja, das ist ein kritischer Server, ein hochkritischer Workload und das hier sind die Clients, ja, da kann halt vielleicht einer mal unter die Räder kommen und der wird halt dann frisch aufgesetzt und gut ist, dass eben da eine gewisse Triagierung stattfindet an der Stelle und dass er dich dabei unterstützt. Darauf sollte dieses Tofu-Statement abzielen.
Okay, verstanden.
Aber das ist ja erstmal nichts Neues.
Nee, Tofu gibt's schon länger.
Genau, richtig. Richtig, aber was ist denn jetzt, sag ich mal, das irgendwas was Neues oder irgendwas Cooles oder so im Security-Thema, was die Ignite dir da mitgeben konnte oder uns mit was du für uns mitgebracht hast, so wollte ich es formulieren.
Also das Erste ist, also ich hatte es gerade schon kurz angeteasert, diese Klassifizierung von Assets geht jetzt im Microsoft Defender-Portal auch nativ mit einher. Das heißt, die Assets, die wir im M365 Security-Portal sehen, können wir nach Kritikalität einstufen, weil das natürlich schon auch für einen Security Operations Center wichtig ist, ja, welcher Workload ist denn von dem Kunden jetzt wirklich wichtig? Ist das jetzt hier gerade der Coca-Cola Formel Server oder ist das hier der Computer von irgendeinem normalen Arbeitsplatz? Ich wollte jetzt keine Abteilung jetzt hier irgendwie Pfanne hauen, die sind alle wichtig. Da muss man einfach eine Unterscheidung machen. Ja, wie ist dieses Asset in der Wertschöpfung beteiligt? Dass man eben anhand der Wertschöpfungskette eine Einstufung in der Kritikalität durchführen kann und das natürlich dann auch die Assets und die Incidents priorisiert dann am Ende des Tages.
Okay, das heißt, ich kann quasi einschätzen, ob das ein Rechner ist, auf dem keine Kronjuwelen, sage ich mal, liegen oder der auch keine Kronjuwelen in irgendeiner Art weiterverarbeitet oder so oder eben halt doch. Und so kann ich halt sagen, okay, hier haben wir halt ein höheres Sicherheitsrisiko, weil dort, weiß ich nicht, vielleicht die Daten liegen für die geheime Formel oder für was auch immer. Und auf einem anderen Rechner, wo halt der auch gar keine Zugriffe auf die entsprechenden Daten hat, ist dann vielleicht weniger schützenswert?
Genau, das kann man damit im Prinzip abbilden. Das Gleiche geht auch mit Identitäten, wenn man natürlich das entsprechende Microsoft-Produkt dann im Einsatz hat und dass eben Defender-Portal eben die Assets dann auch sichtbar sind. Also Assets sind immer Geräte oder auch Benutzerobjekte am Ende des Tages. Also ein Global Admin zum Beispiel wäre jetzt natürlich exorbitant kritischer einzustufen als ein normaler Standardbenutzer, der keine besonderen Berechtigungen hat, sondern der einfach nur mit Teams und Office arbeitet. Der kann natürlich mit sehr vertraulichen und kritischen Daten arbeiten. Die liegen dann ja aber häufig vielleicht auf einem Server, vielleicht irgendwo anders ab. Da nutzt man dann eher die Informationsklassifizierung mit Purview an der Stelle, um eben diese Kritikalität von den Dokumenten an sich festzustellen. Aber die Assets an sich beinhalten jetzt erstmal nur Geräte und Benutzer.
Schön.
Genau. Dazu gibt es dann noch so eine Angriffspfadserkennung, wo man dann eben sieht, okay, wenn sich der Benutzer auf dem Gerät anmeldet, könnte er vielleicht von seinem niedrigkritischen Gerät einen Eskalationspfad hin zu einem hochkritischen System haben. Also gerade dieser Fall, Benutzer selber ist vielleicht nicht kritisch eingestuft, aber er kann vielleicht auf ein System zugreifen, das als sehr kritisch eingestuft wurde, dann sieht man eben das auch in diesem Exposure Management, nennt sich dieses Modul. Das ist in jedem Microsoft Defender, der mit mindestens Business Premium lizenziert ist, ist das mit drin.
Sehr schön. Dann habe ich noch irgendwas mitgenommen aus irgendwelchen Posts. Windows Hot Patch Administrator Protection. Kannst du da oder magst du da noch was dazu sagen?
Also die neuesten Features mit Administrator Protection und Windows Hot Patch sind im Prinzip, dass bei der Administrator Protection eben diese Benutzerkontensteuerung, die ab Windows 7 ja Einzug gehalten hat ins Betriebssystem, nochmal verbessert wird. Das heißt, man hat eben diese Just-in-Time-Elevation an der Stelle, dass man eben sich in dem Moment, wo man diese administrativen Berechtigungen benötigt, zum Administrator machen kann für diese eine spezielle Sache, für diesen einen speziellen Prozess. Das Ganze lässt sich dann natürlich aber auch steuern durch den Administrator in Intune zum Beispiel oder durch andere UEM-Plattformen. Dann gibt es eine sogenannte Profile Separation, das heißt, das Admin-Token, das der User dann bekommt an der Stelle, ist gekapselt von dem normalen User-Session-Token. Das heißt, es gibt da keine Auto-Elevation mehr an der Stelle, dass man sagt, okay, für folgenden Prozess darf er bitte automatisch immer den Admin nutzen. Das ist auch nicht mehr möglich. Und die Windows Hot Patch-Funktionalitäten sind im Prinzip Updates, die Microsoft zukünftig so anbietet, dass kein Reboot mehr von der Maschine notwendig sein wird. Das ist irre, ich weiß.
Revolution.
Das kann Linux, glaube ich, schon seit Beginn der Zeit. Aber bei Linux lässt sich es auch relativ gut vergleichen. Also bei Linux hat man ja dann doch Kernel-Updates, wo dann ein Reboot nötig ist, dass der Kernel ausgetauscht wird, weil es auch da ja mittlerweile Änderungen live im Kernel geben kann. Aber für bestimmte Szenarien wird man nach wie vor einen Reboot brauchen bei Microsoft oder bei Windows. Genau, das ist eigentlich so der große Change. Sowohl für Server als auch für Client-Plattformen soll das kommen.
Ich habe mal eine Frage zu Administrator Protection. Was ist das ein, glaubst du, das ist ein Ding, was Kunden wirklich bisher vermisst haben und sich so voll drauf freuen und da richtig drauf geilen und sagen, boah, geil, endlich und jetzt geht's los, richte das bei mir ein?
Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass sich viele Kunden noch nicht wirklich mit dem Thema administrative Berechtigung auf ihren Endgeräten beschäftigt haben. Die sind überhaupt erstmal froh, wenn ein Gerät in dem modernen Management drin hängt. Also, dass sie sehen, welcher Patch liegt auf dem Gerät an, hat das Gerät einen gewissen Compliance-Status, hat es eine Firewall aktiv, Bitlocker-Verschlüsselung und so weiter. Wir sind noch nicht, oder ich bin bei vielen Kunden noch nicht an der Stelle, wo ich dann drüber diskutiere, an welchen Stellen macht es Sinn, dem User lokale Permissions zu geben. Meistens ist es halt dann doch dieses All or Nothing, dass dann der Kunde sagt, okay, ich habe hier einen Entwickler, der braucht halt vielleicht lokale Adminrechte, weil er irgendwas debuggen muss, aber allen anderen Usern nehme ich den lokalen Admin irgendwie weg. Ja. Und nach 2 Jahren kommt man wieder zu dem Kunden rein und sieht dann, okay, der andere Kollege in der Marketingabteilung hat auch noch lokale Adminrechte, weil damit in seinem Photoshop noch irgendwelche Add-ins reingeladen werden müssen, für die er Adminrechte braucht.
Das ist auch so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, dass das eher so schleppend vorangeht und ich jedes Mal so ein bisschen mit den Augen rolle, weil ich so, mir so denke, so es könnte eigentlich noch immer einen Tick besser gehen, machen wir uns nichts vor, das ist immer so, es ist ja auch ein Ding, womit man ja eigentlich auch nie fertig wird, also gerade Security und Protection ist ja nichts, wo du halt dann den Haken setzt und sagst, ja geil, wir treffen uns in 3 Jahren wieder, sondern man muss natürlich immer ein Auge drauf haben und gucken, wie man die Sachen halt optimiert, aber ich gebe dir völlig recht, ich sehe das ähnlich und ich glaube, da müssen wir und auch Kunden und alle, die sich dafür interessieren, auch die Ernsthaftigkeit dahinter auch wahrnehmen. Weil auch bei dem Entwickler muss ich ja sagen, ja nur weil der was debuggt, braucht er ja vielleicht nicht auf dem kompletten System lokale Administrationsrechte, sondern vielleicht auch nur für 1, 2, 3 Prozesse. Und da müssen wir einfach auch tatsächlich anfangen, granularer zu denken. Ich meine, das ist ein administrativer Aufwand, machen wir uns nichts vor, aber am Ende des Tages geht es ja halt immer um Sicherheit und Security und was ist, wenn irgendeine Kacke halt auf das System kommt oder was, wie auch immer. Und da möchte ich eben nicht, dass halt alles danach im Arsch ist, sondern vielleicht nur ein bisschen kaputt ist.
Ja, absolut. Natürlich hat man auch natürlich am Endgerät, wenn gerade ein User produktiv damit arbeitet und der ist vielleicht schon seit 5 Jahren lokaler Administrator und jetzt fängt natürlich die IT-Abteilung auf einmal an, ihm zu sagen, wir haben hier eine neue Initiative und wir müssen hier bitte unsere Zahlen, unsere KPIs, die unser Security Monitoring uns vorgibt, die müssen wir bis zum nächsten Quartal erreichen. Wir müssen dir jetzt deinen Admin wegnehmen. Da klatschen die User freudig in die Hände und sagen, ja, bitte gerne. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Also da heißt dann ja.
Das Gegenteil ist natürlich der Fall, aber ja. Da würde ich dir gleich einhaken. Das ist ja dann auch wieder ein Thema für ACM, also Adoption und Change, dass man einfach den User auch mitnimmt und sagt, hey, pass auf, dir wird gar nicht auffallen, dass dir was fehlt oder wir dir etwas gerade weggenommen haben. Du kannst nach wie vor genauso geil und schnell und zuverlässig und alles halt machen. Weil es bringt natürlich nichts, ihm am Ende irgendwas wegzunehmen und dann kann er seine Arbeit nicht vollenden. Also das ist ja auch nicht Ziel von Security. Also soweit ist es ja schon klar. Und natürlich denkt der User erstmal, wenn man ihm sagt, ja, wir nehmen dir jetzt die Rechte weg, denkt er erstmal, ja, danke. Und wie soll ich dann halt arbeiten? Aber das ist natürlich dann halt die Adoption-Leistung, die dahinter steht, dass man sagt, so, ja, wir nehmen dir zwar was weg, aber es wird dir gar nicht auffallen, weil du halt für deine Prozesse, die du halt benötigst, müssen wir natürlich halt erstmal sauber analysieren, wo brauchst du welche Rechte, Berechtigungen, welche Prozesse müssen halt elevated sein oder sowas halt. Und da muss man das natürlich dann halt auch korrekt und richtig dann halt auch kommunizieren und dann auch umsetzen. Und ich glaube, dann ist der User auch gar nicht mehr so erzürnt, weil er am Ende des Tages feststellt, ja krass, habt ihr mir wirklich was weggenommen? Läuft dann immer noch genauso wie gestern oder vorgestern oder noch vor 3 Wochen? Und dann sagt man ihm so, ja, haben wir. Aber wir haben dir ja gesagt, es wird sich für deinen Workflow erstmal nichts im Groben ändern.
Absolut, ja, natürlich. Das ist immer eine Diskussion, die natürlich auch den Enduser involviert. Da brauchen wir definitiv Leute, die uns da auch im Adoption-Teil beim Kunden unterstützen. Und die Kunden brauchen das auch, weil ich bin nicht der dem Enduser erklärt, warum jetzt seine HR-Software oder seine Marketing-Software auch ohne Adminrechte funktioniert und dass das Ganze natürlich auch in ein organisatorisches Gesamtkonzept passt.
Ja. Ja. Ja, richtig.
Das darfst du dann gerne machen, Fabian.
Ja, da haben wir ja zum Glück Experten für das Thema. Von daher, es ist halt immer nur wichtig, so halt dran zu denken, dass wenn halt so Veränderungen halt kommen und gerade wenn diese Veränderungen halt den User betreffen in seiner Arbeitsart und Weise, dass man sie dann einfach frühzeitig eben mit einbindet und halt auch abholt, sodass halt auch die Ängste von vornherein, also gar keine Ängste entstehen. Von daher, das ist cool. Okay, also ich nehme halt mit, Security war ein großes Thema.
Genau, es wurden jetzt nicht wahnsinnig große Features announced, wie jetzt Copilot oder die gesamte Copilot-Sparte eben bekommen hat. Auch einfach nochmal unter dem Aspekt, dass diese Secure Future Initiative eben halt auch Tribut gezollt hat, dass die Microsoft ja angewiesen wurde oder selbst sich dazu committed hat, intern komplett einmal ihre Software auf links zu drehen und zu prüfen, gibt es irgendwo vielleicht Schwachstellen, die mit dieser Kompromittierung im Lauf des Jahres, Midnight Blizzard ist da das Stichwort, da bekommen hat und dann auch vor den entsprechenden Behörden in den USA ja aussagen musste und sich dann auf diese Secure Future Initiative committed hat.
Ja, richtiger Weg und auch absolut richtig und wichtig. Finde ich sehr gut. Okay, dann würde ich mich mal, wahrscheinlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich behaupte, oder doch, ich lehne mich da sehr weit aus dem Fenster, aber ich weiß nicht, es ist doppelter Boden und abgesichert. Ich würde mal behaupten, dass Copilot, egal in welcher Form, in welcher Art und Weise, überall auf der Messe vertreten war. Vielleicht sogar in Persona.
Da liegst du absolut richtig.
Der Überflieger quasi.
Genau, da würde mich gleich erstmal interessieren, lief da ein Copilot-Maskottchen?
Das tatsächlich nicht, ich habe zumindest keins gesehen, aber es war natürlich ein riesiges, keine Ahnung, 10 Meter breites und 1,50 Meter hohes Copilot-Logo mit Schriftzug, wo natürlich die halbe Welt Fotos vorgemacht hat. Mich natürlich. Inklusive. Das wäre natürlich noch Optimierungspotenzial, ne? So ein lebensechtes Maskottchen mit Copilot-Logo wäre stark, ja.
Dann gleich an dieser Stelle machen wir doch einfach mal einen Aufruf, liebe Zuhörer da draußen. Wie würde aus eurer Sicht ein Copilot-Maskottchen aussehen? Schickt uns doch einfach eure Bilder links in die Shownotes oder in die Kommentare und wir schauen uns die an und dann oder einfach auch an podcast.sva.de natürlich und dann gucken wir uns mal die Maskottchen an und könnt ihr dann an Microsoft schicken. Dadurch, dass wir so richtig deep dive mit Microsoft sind, irgendwie höchstes Partnerschaftslevel haben oder so, glaube ich, haben wir da ja einen guten Draht zu.
Sehr gut, ich bin gespannt.
Ja, aber Andi, ich wollte dich natürlich nicht... Genau, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie so ein Copilot-Maskottchen aussehen könnte. So, Andi, dann erzähl doch mal, was gibt's Neues rund um Copilot und wo geht die Reise hin?
Ja, nachdem wir ja letztes Jahr das riesen Announcement hatten, dass das ganze GA gegangen ist, das ganze Copilot-Thema, was ja schon die halbe Welt einmal auf Kopf gedreht hat, hat man dieses Jahr, da schließe ich mich tatsächlich auch Felix an, gemerkt, dass es letzte Jahr genutzt wurde, um die neuen Entwicklungen, die letztes Jahr veröffentlicht worden sind, zu festigen, weiterzuentwickeln, zu optimieren. Das heißt, wir haben jetzt keine riesigen, weltbewegenden Neuerungen gesehen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einiges, was hinzugekommen ist an Funktionen links und rechts der Produkte, die schon existieren. So beispielsweise die Copilot Agents, die veröffentlicht worden sind. Die unterscheiden sich zwischen standardmäßig bereitgestellten Templates, nenne ich sie jetzt mal, und Copilot Agents, die ich als Unternehmen selbst entwickeln kann. Das heißt also, ich kann als Unternehmen einen eigenen Bot meinen Benutzern zur Verfügung stellen, der im Hintergrund auf Daten und Dokumente und Informationen zugreift, wo der User von Haus aus eventuell auch gar keinen Zugriff drauf hat. Das sind aber immer wiederkehrende Informationen, die ich vielleicht als HR-Abteilung oder als IT-Abteilung meinen Benutzern zur Verfügung stellen muss. Die kann ich über so ein Helferlein sozusagen standardisiert meinem Endbenutzer zur Verfügung stellen und abfragbar machen. Also tatsächlich jemand, der dann auch auf die Frage, auf die hundertste Frage, was hat denn dieses neue blaue Symbol unten rechts in der Taskleiste zu tun, eine Antwort gibt, ohne dass irgendwo im Hintergrund vielleicht ein IT-Administrator aufstehen muss und erstmal schauen muss und dann sieht, ach okay, das ist jetzt das OneDrive-Logo, was der Kollege vielleicht meint und die Antwort, wie gesagt, zum hundertsten Mal standardisiert rausschicken muss. Das ist so ein kleines Beispiel. Wie gesagt, das Ganze kann komplett individualisiert werden. Diese Agents können selbst gebaut werden mit Copilot Studio. Super spannende Geschichte. Ja, das sollen aber auch Helferlein im Alltag sein. Das heißt, vielleicht so das zweite Beispiel, was mir in den Kopf kommt, beziehungsweise was auch vor Ort gezeigt wurde, ist eben die Integration in den Teams-Chat. Das heißt, der Copilot Agent kann dort mit agieren, ähnlich wie ein Mensch, der in diesem Chat unterwegs ist. Vielleicht ein Beispiel, Thorsten, Fabi und ich, wir sind zu dritt in einem Chat, unterhalten uns über ein Kundenprojekt. Ich frage euch zu einem aktuellen Dokument, was ich irgendwie suche, vielleicht der aktuelle Projektplan oder ähnliches. Ihr seid aber gerade nicht am Rechner, seid gerade vielleicht auf der Straße unterwegs. Und der Copilot Agent, der aber in unseren Gruppenchat integriert ist, fängt schon mal an, im Hintergrund zu suchen. Und sofern er Zugriff auf das entsprechende Dokument hat, was ich vermutlich suche, würde er das in diesem Chat schon bereitstellen und ich könnte es direkt nutzen und verwenden, ohne dass ihr am Rechner sitzt und sozusagen aktiv antworten müsstet.
Wenn ich da einhake darf, auf welche Dokumente darf er dann da zugreifen? Also könnte es auch ein Dokument sein, was in meinem persönlichen OneDrive liegt oder darauf hinweisen, das sagt er, Achtung, es liegt im Thorsten sein OneDrive, oder sind es wirklich nur ja Daten, die wir zusammen im Teams, in einem Channel, wo auch immer geshared haben?
Ja, also tatsächlich sind das Informationen, die ohnehin zugreifbar gewesen wären in meinem Benutzerkontext. Der greift auf keine persönlichen Daten zu. Wir haben uns auch das Beispiel angeschaut, gerade wenn wir über Datenklassifizierung sprechen und ich suche nach einer Information, die vielleicht in einem Dokument beinhaltet ist, was eine sehr hohe Datenklasse hat, also beispielsweise geheim, wo es darum geht, dass vielleicht ein Unternehmen verkauft oder aufgekauft wurde und die Information liegt aktuell nur den Geschäftsführern beispielsweise vor. Dann kann ich ja in diesem Copilot-Chat diese Frage stellen, hey, weißt du etwas über den Verkauf unseres Unternehmens? Theoretisch ist die Information natürlich irgendwo vorhanden. Allerdings würde er die nicht automatisch bereitstellen, sondern er würde den Beteiligten, die im Chat sind, also in dem Fall jetzt den Geschäftsführern, den Hinweis geben, hey, das wäre das richtige Dokument, was die Frage beantworten würde. Achtung, das ist aber ein Dokument, was mit der Sicherheitsklasse geheim gekennzeichnet ist. Auf diese Sicherheitsklasse hat der Benutzer, der diese Anfrage gestellt hat, keinen Zugriff. Möchtest du dennoch die Antwort automatisch von mir geben lassen? Das heißt, es ist so eine Art Genehmigungsprozess vorgeschaltet bei solchen sensiblen Informationen und Daten, sodass da also keine, heiklen Daten versehentlich irgendwo bekannt gegeben werden.
Cool.
Das ist auf jeden Fall mega. Ich erinnere mich da auch an die Folge, die wir Anfang des Jahres auch schon ausgestrahlt hatten zum Thema Copilot. Da hattest du ja auch schon erklärt, wie dass ich ja dem Copilot an sich ja auch entsprechend halt immer nur die bestimmten Berechtigungen halt gebe, die ich aus dem Unternehmen heraus dann eben halt berechtige, was sind halt öffentliche Daten oder auf welche Daten kann jeder zugreifen, welche halt nur bestimmte Abteilungen, welche sind müssen entsprechend geschützt werden und mit einem geheimen Tag versehen werden oder sowas halt. Das erinnert mich sehr daran. Jetzt muss ich aber ehrlich gestehen, ich habe das jetzt mit dem, wie hieß es, Copilot Agent? Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wo da jetzt der Unterschied zu dem Copilot M365 ist, den ich in meinem Browser habe. Oder ist das im Endeffekt nur dasselbe, nur als Desktop?
Im Prinzip kannst du sagen, dass der Copilot Agent automatisch reagiert. Beim Copilot vor M365 bin ich ja immer der User, der einen Prompt stellt und aktiv diesen Prompt absetzen muss und dann bekomme ich eine entsprechende Antwort. Der Copilot Agent arbeitet automatisch mit. Das heißt also, in unserem Beispiel von eben läuft er ja los, ohne dass ich einen Prompt abgesetzt habe, sondern ich habe ja einfach nur im Gruppenchat quasi eine Frage an euch als Menschen gestellt. Und in dem Fall würde er sozusagen im Hintergrund als Bot, nenne ich es jetzt mal, loslaufen und Informationen zusammentragen und mir automatisch bereitstellen. Das heißt also, es ist okay. Im Prinzip können durchaus vorgefertigte Prompts sein, die auf Informationen zugreifen, die der Administrator an diesen Agent angeflanscht hat. Und so kann ich mir im Prinzip kleine, in sich geschlossene Agenten und Helferlein bauen.
Cool. Wo werden die dann in Zukunft noch überall ihre Spielchen treiben, diese kleinen Copilot-Agenten?
Das ist tatsächlich das spannende Thema, wo wir gerade dabei sind, entsprechende Use Cases zu erarbeiten, weil denkbar ist alles. Ich kann mit Copilot Studio diese Agents super individuell entwickeln. Ich kann super viele Datenquellen hinten andocken, sodass theoretisch auch denkbar ist, ein entsprechendes ERP, CRM oder ähnliches anzudocken als Datenquelle. Das heißt also, die Use Cases sind da sehr vielfältig und müssen je nach Anforderungen der Kunden individuell erarbeitet werden.
Mega. Stark.
Und vielleicht noch eine Ergänzung. Man muss jetzt auch bei dem Wort aufpassen, ja. Agent ist jetzt scheinbar dieses Jahr bei Microsoft auf jeden Fall ein neues, hippes Wort geworden. Ne? Das wird jetzt auch wieder in unterschiedlichen Ausprägungen verwendet. Da muss man dann auch schon wieder genau hingucken, ja. Was für eine Art Agent meint man da jetzt? Weil die eingangs besprochene Live-Interpretation, ja, heißt ja auch Interpreter Agent.
Ah ja, okay, verstehe. Natürlich, okay. Das Wording bei Microsoft, da werde ich ja nie so richtig schlau mit. Aber das bin ja nur wieder ich.
Marketing ist alles, glaube ich. Ja.
Ich glaube auch.
Die Security-Produktgruppe spricht tatsächlich auch schon von Agentic AI. Also dann wird das wahrscheinlich das neue Buzzword, dass es nicht mehr Generative AI wird, sondern Agentic AI. Bin ich mal gespannt, wie sie das weiter ausschlachten werden. Ihr habt es hier zuerst gehört.
Oh, eine Premiere. Sehr gut. Zündi, du wolltest noch was ergänzen zu dem Agent-Thema?
Eigentlich nichts weiter, nee.
Okay. Nee, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Ich dachte, du sahst so aus, als würdest du noch was irgendwie sagen wollen. Nee, dann Andi, mach bitte weiter.
Ja, gerne. So die zweite große Neuerung im Bereich Copilot, würde ich sagen, ist Copilot Pages. Microsoft hat auch davon gesprochen, Copilot Pages ist Multiplayer Collaboration im AI-Umfeld. Das heißt also, yes, das
war, ja.
So
als... Warte mal ganz kurz, Multiplayer Collaboration. Was geht bei Microsoft, Alter? Multiplayer Collaboration, ey. Mega gut.
Yes. Hat es was damit zu tun, weil sie da irgend so Zockerbude mal dazugekauft haben, ja? Jetzt gehe ich sie noch da das, drauf los.
Das klingt tatsächlich danach, ja.
Wir machen noch ein Massive davor, dann können wir es abkürzen mit MMO. Collaboration, MMO Collaboration.
Hör auf, das klaue sie noch, da muss ich gleich Namensrechte drauf sichern, ja.
Ich sichere mir die Domäne.
Genau. Also, was ist Copilot Pages? Vereinfacht gesagt, kann man festhalten, es ist eine Kombination aus Copilot von Microsoft 365 und der schon vorhandenen Microsoft Loop-Komponente. Die meisten von euch kennen sicherlich das Microsoft Loop, in dem ich interaktiv gleichzeitig an Texten arbeiten kann, wo ich Tabellen hinzufügen kann, Kanban-Boards etc. Und das Ganze eben mit einer Live-View aller User.
Das nutzen wir übrigens auch gerade hier. Fünf nutzt das ja gerade hier. Ich habe ja hier mein...
Ja, du hast recht, genau.
Ich weiß gar nicht, ist es OneNote? Nee, ich bin auf der loop.cloud.microsoft gerade.
Genau.
Und sehe euch hier die ganze Zeit live Sachen machen.
Absolut. Das nutzen wir gerade parallel als kleines Notizblock, um unsere Themen zu sortieren.
Ja.
Das ist so das Thema Loop, das gibt es ja schon durchaus eine ganze Weile und die Herausforderung, die meiner Ansicht nach Microsoft gesehen hat, ist im Copilot-Kontext, setze ich ja als Benutzer Prompts ab, ziehe mir dann das Ergebnis raus per Copy-Paste oder nutze es vielleicht in meinem Word-Dokument oder meinem Excel-Dokument integriert, habe aber beispielsweise, um beim Chat zu bleiben, dann eben das Ergebnis vorliegen, muss es rauskopieren, packe es irgendwo hin und habe eben wenig Austausch benutzerübergreifend, das passiert ja immer mal im Benutzerkontext. Und mit Pages gehen sie eben den Weg zu sagen, hey, du kannst sozusagen die Prompts automatisch in eine Loop-Komponente überführen. Das heißt, es gibt dann auch so eine kleine Split-Screen-Ansicht, wo ich links mein Copilot vor M365-Screen habe mit dem Prompt und den Ergebnissen und rechts habe ich dann Pages, das heißt die Loop-Integration und kann dann die Ergebnisse direkt in Loop überführen und das Coole eben, die Loop-eigene Funktionalitäten nutzen, das Ganze dann sharen mit weiteren Benutzern meines Unternehmens und an den Ergebnissen weiterarbeiten, die mit Copilot verfeinern in Pages, sodass ich eben nicht nur alleine in meinem Benutzerkontext arbeiten kann und Prompts und Ergebnisse produzieren kann, sondern das Ganze eben kollaborativ als Multiplayer-Funktionalität sozusagen.
Verrückt.
Ich hänge mich die ganze Zeit in dem Multiplayer-Ding auf. Das holt mich so ab und verwirrt mich zugleich so extrem. Ich krieg grad voll Bock, irgendwas zu zocken wieder. Apropos, da fällt mir, bevor ich das vergesse, hatte Microsoft zufällig auch was zum Microsoft Flight Simulator 2024 auf der Ignite?
Der Copilot wurde angekündigt, ja.
Genau.
Ja, wie geil. Ja, hätte ja sein können, dass man irgendwie so, hey, ich hab, jeder, der zu Ignite kommt, kriegt auch eine MSFS 2024 Lizenz für Lau oder sowas oder zumindest ein T-Shirt oder so. Das wäre natürlich mega gewesen.
Passt doch perfekt ins Bild. Flight Simulator, Intune Autopilot, Copilot, da ist doch alles an Bord, was wir brauchen, um Flugzeug zu fliegen.
Eben, das, gut, das war nur eine kleine Sidefrage, weil ich immer noch dieses Multiplayer-Ding halt im Ohr habe, aber das hat mich jetzt ein bisschen rausgeholt. Aber das ist, ich glaube, das könnte mir tatsächlich gefallen.
Ja, wir werden es verproben. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, um einfach Prompt-Ergebnisse ja, zu teilen und die persistent irgendwo abzulegen auch.
Ja, genau. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja meine Schwierigkeiten mit richtigen Prompten. Von daher, ich glaube, da kann man gut profitieren von. Also gerade wie, weiß ich, vielleicht geht es euch da draußen ja auch manchmal so, dass man nicht genau weiß, wie man. Also ich komme ja aus der Uraltwelt hier. Ich habe ja noch mit Google-Maschinen Yahoo und sowas halt alles, das war ja schon immer ein Krampf. Dann kam irgendwann Google und hat ja trotz meiner Dämlichkeit irgendwie die richtigen Ergebnisse für mich gefunden. Und jetzt muss ich ja quasi lernen, mich mit einer Maschine zu unterhalten, was mir total viel Spaß macht. Ich habe sonst niemanden, mit dem ich reden kann. Von daher ist einer, der mir mal zuhört. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, nee, irgendwie hast du mich jetzt wieder missverstanden. Das ist wie ein bisschen in der Ehe halt auch. Von daher, vielleicht sollte ich das weniger machen. Aber egal. Aber deswegen, vielleicht können Leute wie ich davon ja profitieren. Das finde ich gut.
Für Leute wie dich mit diesem Problem gibt es übrigens dann die neue Copilot Prompt Gallery. Ja. ja. Hieß früher oder aktuell oder wie auch immer Copilot Lab. Wurde nochmal überarbeitet und soll den Nutzern tatsächlich helfen, Copilot effektiver, effizienter zu verwenden, neue Prompts zu finden, die sie vielleicht noch nicht kannten oder halt auch natürlich Kunden wie sie suchten auch, ja, entsprechend Prompts, die häufig verwendet werden oder die trenden, wie man so schön sagt, ja, mal gucken, wie das dann am Ende aussieht und ob das einen echten Mehrwert bringt, sind natürlich auch das Thema Prompting für die Agents dann mit integriert. Also schließt sich so ein bisschen der Kreis, was wir eigentlich schon mal gesagt haben, es gab nicht so das nächste mega große Ding, sondern halt viele, viele weitere Steps bei den bestehenden Produkten. Ja, also kann ich jetzt auch ganz uneigennützig nochmal den Bogen schlagen zurück zu Teams. Ja,
ja, warte, aber bevor wir da zurückkommen, da will ich nämlich auf jeden Fall auch noch hin. Aber ich glaube, Andi, ich hatte Andi jetzt, glaube ich, ein bisschen unterbrochen. Ich würde gerne Andis Gedanken noch einmal zurückholen.
Ich hatte noch den ganz verrückten Gedanken, weil du gerade auf das Thema, niemand hört mir zu und manchmal versteht mich der KI-Agent auch nicht, wollte ich nochmal das Thema unserer Veranstaltung Microsoft Solution Day in diesem Jahr auf den Tisch legen. Weil wir tatsächlich da einen Vortrag genau zu dem Thema haben, Oha. Der nämlich lautet die Kunst des Promptens mit der richtigen Sprache zur optimalen KI-Nutzung. Da geht es genau um das, witzigerweise, was du gerade angesprochen hast. Wie stelle ich meinen Prompt richtig? Muss ich auch mal Bitte und Danke vielleicht sagen, damit das Ding mir irgendwie vernünftige Ergebnisse liefert? Oder kann ich auch mal einfach ein bisschen patzig und frech sein? Das Ganze findet am 20.02. diesen Jahres statt.
Warte ganz kurz, bevor du den Werbeblock einblendest, ganz kurz, da möchte ich ganz kurz drauf einhaken. Ich bin ja jemand, ich sage ja immer Bitte und Danke, also mache ich das auch bei Copilot und bei ChatGPT. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich habe mir da mal Gedanken drüber gemacht und dachte so, pass auf, wenn irgendwann die KI die Kontrolle über die Weltherrschaft nimmt, dann wird sie sich hoffentlich daran erinnern, dass ich voll der freundliche Dude bin und immer Bitte und Danke sage und dann sagen, okay, lieber Terminator, den Typen, der war so nett, töte ihn schnell. Gar nicht irgendwie wie lange quälen oder so, sondern einfach Schuss in den Kopf und gut ist.
So soll es
keine großartigen Qualen, der war immer Bitte und Danke und dann sag am Ende noch Bitte. So, aber Achtung, liebe Community da draußen, Andi Goldmann hat hier einen Werbeblock anzukündigen für das Jahr 2025. Andi, genau. Your stage.
Kann Spuren von Werbung enthalten, ne, oder sowas. Also der Microsoft Solution Day, ein SVA-Format, das auch dieses Jahr wieder stattfindet, am 20. Februar 2025, ein ganztägiges Event von 9 bis 17 Uhr unter dem Motto AI, Agile IT. Kümmern wir uns einen ganzen Tag lang darum, was Microsoft in dem Kontext zu bieten hat. Und wie gesagt, einer der Vorträge in den Breakout-Sessions am Nachmittag ist eben der eben genannte, die Kunst des Promptens, ja, an der Stelle auf jeden Fall alle Zuhörer herzlich eingeladen. Gerne mal danach suchen. Es gibt eine offizielle Anmeldeseite, da kann man sich registrieren. Das Ganze ist kostenfrei und super, super informativ. Wir haben auch die Microsoft da, die sicherlich auch nochmal die Sachen der Ignite aufbereiten und darstellen wird. Ist auf jeden Fall ein super, super cooles Format.
Und das ist ja auch ein Online-Format, das heißt, ich muss auch nirgendwo lange hinreisen, sondern kann mich einfach ganz bequem und gemütlich an meinen Rechner setzen und euch dann lauschen.
Ganz genau.
Ich kann aber auch aktiv Fragen stellen, korrekt?
Du kannst auch aktiv Fragen stellen, gerade in den Breakout-Sessions, aber auch in den Keynotes haben wir die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die dann am Ende beantwortet werden. Und falls die Zeit ausgeht, natürlich immer gerne im Nachgang mit den jeweiligen Experten, die den Vortrag gehalten haben.
Aber nicht vergessen, Fabian, immer schön Bitte und Danke und so, ja, dass auch bei der nächsten Anfrage der Andi dich wohlwollend in sein Gebet mit einschließt und dich nicht gleich abwiegelt.
Genau, also nochmal zusammengefasst, bevor wir dann nämlich zu Teams und Copilot noch kommen. Microsoft Solution Day 2025 von 9 bis 17 Uhr, Ort virtuell. Genau, ihr könnt danach einfach recherchieren im Internet, am besten SVA Microsoft Solution Day 2025, dann kommt ihr zu der Anmeldeseite, drückt dort einfach auf den Anmelde-Button und meldet euch an und dann könnt ihr daran teilnehmen. So viel zum Werbeblock, das war der Werbeblock präsentiert von der SVA. Okay, zurück, da sind wir wieder. Zülli, jetzt haben wir ja schon ganz viel zu Copilot gehört. Jetzt würde mich natürlich an der Stelle interessieren, nichts funktioniert ja heutzutage ohne Teams. Was gibt es Neuigkeiten in Verbindung mit Copilot und Teams oder vielleicht ausschließlich Teams? Wie weit wird Teams meine Plattform für alles, mein Betriebssystem für alles werden? Was hat Microsoft announced?
Ich glaube, ich müsste dich fast ein bisschen enttäuschen. Ja. Also Teams an sich kriegt natürlich auch noch das ein oder andere Update, ja, die ein oder andere Feature-Erweiterung. Was ich ganz cool finde, ist...
Ah, apropos, da fällt mir ja gerade wieder ein, Entschuldigung, was ist denn heute los? Ich bin ja voll der Unterbrecher heute. Nein, aber da fällt mir gerade ein, das letzte Update. Toko, wir hatten da schon in unserem, als wir uns so getroffen hatten, hattest du mir das neue Update von Teams ja so angepriesen.
Ah ja.
Dass jetzt in dem Reiter Chat ist jetzt irgendwie alles.
Ja.
Und ich hatte ja so gedacht, so, oh nein, was soll das? Correct. Oh nein, da finde ich ja nie wieder was. Und du meintest ja so, nee, guck dir das an, das ist voll geil, weil du hattest ja auch Angst und Sorge.
Absolut, ich war der größte Skeptiker und einen Tag später habe ich dich damit befeuert und habe gesagt, wie großartig ich das Ganze finde, ja, weil mit diesem ungelesen oder unread-Button ich sowohl Chat-Nachrichten als auch in Teams, in Kanälen, alles angezeigt bekomme. Und mein Highlight dabei, Ich klicke drauf, lese es, gehe auf das nächste und es wird gelöscht. Also es ist nicht mehr in der Historie drin. Und wenn Warenkorb oder Papierkorb lädt, dann leer, ja, dann muss ich nicht nochmal irgendwo anders hinklicken und sagen, habe ich da vielleicht noch was vergessen oder überlesen? Nein, dann gibt's nichts mehr zu lesen. Und das mein Highlight in der neuen Teams-Version.
Ich muss ganz ehrlich sagen, du hattest mir das ja so hoch und heilig angepriesen und warst ja so voll begeistert und ich dachte auch so, ach du Scheiße, Alter, muss ich mich ja gleich wieder umorientieren, hoffentlich kriege ich dafür eine Adoption-Maßnahme. Und? Aber nein, absolut, du hattest völlig recht. Du hattest absolut recht. Ich feiere das so krass ab, weil es macht jetzt so viel Spaß, Nachrichten zu lesen, dass ich am liebsten ganz viele Nachrichten haben möchte, weil es einfach so wahnsinnig gut ist, wie es jetzt halt ist, dass ich da wirklich nur noch einen Punkt habe, sowohl meine Teams, meine Kanäle, meine Teams und sowas halt benachrichtigt werde und wenn ich auf ungelesen klicke, sehe ich halt scheiße, wo ich überall noch reingucke, ach, da kacke, ist das viel und kann es aber halt durcharbeiten und dann ist es halt auch erledigt und nicht halt wie früher so irgendwo ist halt was und das ist wirklich mega geil. Da muss ich sagen, gut gemacht. Gut gemacht, Microsoft. Dankeschön.
Werbeblock zu Ende.
Nee, um Gottes Willen. Genau. Ich wollte keine Werbung dafür machen. Ich wollte dir, weil es mir gerade wieder eingefallen ist, wie krass du halt mich halt überzeugen wolltest. Ja, mach schnell das Update, das ist mega geil. Und ich so, aber es war wirklich geil. Zülli, ja. Tut mir leid, ich musste das kurz nochmal loswerden. Ja. Aber du hast ja gesagt, es kommen trotzdem weitere Kleinigkeiten für Teams. Was?
Was? Zum Beispiel der Kalender. wir kennen alle den Teams-Kalender, ne? Der ist ja nicht so grandios, wenn man so ein Outlook-Power-User ist oder Outlook seit der Version 2003 irgendwie benutzt, ja. Dann ist man im Teams-Kalender manchmal ein bisschen überrascht, was da alles nicht geht, ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Trommelwirbel.
Ja.
Der Teams-Kalender verschwindet. Ja, und wird ersetzt durch die Kalenderansicht vom neuen Outlook.
Ah ja, okay.
Das heißt, 1:1 gleiche Ansicht, wie wir dann im neuen Outlook serviert bekommen. Ja, das kann man ja jetzt schon mit Opt-in sozusagen auch nutzen. Alter Outlook funktioniert natürlich erstmal weiter. Und ja, die Kalenderansicht in Outlook wird aber entsprechend, Kalenderansicht in Teams, so, wird natürlich entsprechend angepasst. Ja. So wie wir das vielleicht auch heute schon gelegentlich von unserem Outlook im Browser kennen. Ja, also der eine oder andere nutzt vielleicht auch hin und wieder mal Outlook im Browser. Das ist ja schon die neue Ansicht und diese Kalenderansicht werden wir dann auch in Teams haben, wird, denke ich, für viele Leute das Leben vereinfachen und noch mehr hin und her klicken zwischen den verschiedenen Tools und Menüs ersparen, ne? Weil das ist ja genau die Intention, die Microsoft damit hatte, die Teams mit in das Chatbubble einzufügen, dass man nicht mehr so oft hin und her wechseln kann. Und ich würde das auf jeden Fall unterstreichen. Ich finde das auch eine grandiose Neuerung, Änderung, deutlich positiver, als ich das auch beim ersten Lesen wahrgenommen hätte, ja.
Ja, ich bin ja auch gerade in so einer Transition-Phase vom Outlook Fat-Client weg zum oder hin zum Browser. Ich hatte ja noch so noch meine Schwierigkeiten, weil ich habe ja jahrelang mit Kategorien gearbeitet. Ich habe ja keine Ordner, sondern es gibt bei mir nur Kategorien. Jetzt habe ich halt Kategorien erledigt und Kategorien muss ich noch machen und dann halt immer noch eine Kategorie für Kundenname oder was auch immer. Und ich hatte halt keine coole Option, irgendwie die Kategorien zu synken, weil irgendwas ist bei einem Sync, also er hat irgendwie nur 10 von meinen 250 Kategorien halt in O365 oder M365 halt gesynkt, als wir in Transition sind. Und ich hatte auch ein Ticket bei uns intern aufgemacht. War alles so halb erfolgreich, aber ich musste dann tatsächlich, und das fand ich auch wieder ganz geil, habe ich mir mit Hilfe von Copilot und, wie heißt das, Power Automate, hatte ich mir einfach gesagt, so, also ich konnte das ja in meinem lokalen Fat-Client irgendwie exportieren. Dann hatte ich quasi da eine XML-Datei mit all meinen 250 Kategorien und habe mir dann in Power Automate und Hilfe von Copilot mir quasi irgendwie was zusammengebastelt, so dass er dann automatisiert irgendwie mir dann die Kategorien in M365 angelegt hat. Jetzt habe ich quasi alle meine 250 Kategorien in M365 und kann jetzt damit voll gut arbeiten und denke mir gerade die ganze Zeit schon so, eigentlich brauche ich den Client gar nicht mehr. Ich will ihn nicht schlecht reden, aber ich brauche ihn einfach nicht mehr und mache jetzt sehr viel, ehrlich gesagt, im Browser.
Wahnsinn, aber 250 Kategorien, da gehen ja nach 5 sind ja schon die Farben leer.
Ich hab für Kunden habe ich immer die gleiche Farbe, für SVA habe ich eine eigene Farbe. Aha. Und für dann und erledigt natürlich auch nochmal. Also ich bin da jetzt nicht so der Farbguru, dass ich sage, ich brauche für alles eine unterschiedliche Farbe, aber von daher, Kunden haben ist immer rot und SVA ist immer blau und erledigt ist grün und zu dann ist nochmal ist lila. Genau.
Verrückt. Vor allem auf die Kalendergruppen, also dass jetzt dieser neue Kalender in Teams drin ist, man kann jetzt endlich mehrere Kalender übereinander einblenden. Also das war schon das, was mir eigentlich immer am meisten gefehlt hat.
War sehr gut.
Das
stimmt.
Das macht schon Spaß.
Jupp. Ja, und dann geht es natürlich wirklich weiter mit Copilot-Features in Teams. Ja, also wir hatten ja eingangs schon die Begeisterung für die Interpretation/Übersetzung hier geteilt. Das gleiche gilt übrigens auch fürs Meeting Recap, also wenn ich die Zusammenfassungsfunktion von Teams verwende. Ich habe vorher im Meeting eingestellt, hey, ich hätte das Meeting aber gerne in, was weiß ich, Italienisch, ja, dann kann ich demnächst das Meeting Recap auch in Italienisch bekommen und nicht in der Sprache, in der das Meeting eigentlich stattgefunden hat. Das heißt, auch das wird dann übersetzt werden. Ja, pass auf, jetzt ich setze noch 2 drauf.
Okay.
Nummer 1.
Nummer 1, im Meeting teilt jemand was, ja, eine PowerPoint, eine Webseite, ein Whiteboard. Das war für Copilot bislang im Meeting Recap nicht zu verwerten. Ja, das heißt, also ich hatte im Recap zwar die Info, hey, da wurde folgende PowerPoint-Datei geteilt, aber der Inhalt der PowerPoint war nicht Gegenstand und du konntest den Copilot auch nichts dazu befragen. Ja, jetzt wird der ganze Inhalt, der auf dem Screen war, auch für Copilot zugreifbar. Das heißt, ja, auch das, was zum Beispiel auf einem Whiteboard interaktiv erarbeitet wird, ist im Copiloten zugreifbar. Das gilt übrigens auch für die Kunden, die Teams Room Systems nutzen mit Content Camera, also sprich, die in ihren Räumen ein klassisches Whiteboard abfilmen, wo man mit Stift noch drauf malen kann. Ja, auch dieser Inhalt wird für Copilot zugreifbar.
Wahnsinn. Mhm. Da bin ich ja, also ja, du setzt ja wirklich immer noch was drauf und da fühle ich mich auch schon wieder sofort ertappt, weil ich bin ja noch so einer, ich male ja super gerne an Whiteboards oder Clipcharts und wenn das dann quasi auch in dem Meeting, wenn ich da mein Microsoft Rooms,
Microsoft Teams Room System, ja.
Room System, genau, wenn ich dieses Microsoft Rooms, ja genau, oh, das ist ja mega, weil dann brauchst du ja gar nicht mehr dieses, ja, ich fotografiere das doch mal ab und schick das dann irgendwie nochmal bla, wenn es dann alles quasi im Recap schon enthalten ist, mindblowing gerade wirklich. Mehr davon, gib mir mehr.
Ja, pass auf, noch ein Punkt. Kennen wir bestimmt auch
Nummer
alle
zwei.
Aus dem Alltag. Nummer zwei. Du hast einen Chat oder einen Gruppenchat, ja, und jemand teilt mit dir ein Dokument, weil er glaubt, hey, da ist die Antwort auf all deine Fragen drin, ja, und jetzt ist das ausgerechnet ein Word-Dokument mit keine Ahnung wie viel Seiten. Hast du natürlich erstmal keine Lust, das zu lesen. Ja, jetzt kannst du dann auch einfach im Chat den Co-Pilot fragen, kannst du mir bitte die passende Zusammenfassung zu dem Dokument liefern? Du musst es nicht mal mehr aufmachen, um dir in Word die Zusammenfassung anzugucken, sondern du kannst dir direkt im Teams-Chat zusammenfassen lassen. Ja.
Geil, Alter! Was?
Ja.
Oh, stark.
Fabi dreht gleich durch.
Oh. Es ist einfach mega, es ist mega. Es ist wirklich cool. Okay. Also mega gute Features, die auch hinzukommen. Also ich muss ja ehrlich sagen, das holt mich ab, weil, wie du schon sagst, wenn das Dokument einfach viel zu lang ist und dann mit nicht nur irgendwie Stichpunkten gefüllt ist, sondern eben tatsächlich halt Fließtext und mir das dann halt irgendwie durchlesen, später dann darauf reagieren, ist es natürlich eine enorme Hilfe. Ich meine, ich will damit nicht sagen, dass man jetzt gar keine Dokumente mehr lesen sollte, weil es ist natürlich immer auch eine gewisse Fehlertoleranz vorhanden. Ist es aber schon cool, wenn man erstmal sagt, so hey, hier, fass mal zusammen und sag mir mal, worum es geht oder die wichtigsten Punkte, die da irgendwie, die du hervorheben würdest oder so. Von daher, das geht auf jeden Fall, das ist super. Also es geht nicht nur in die richtige Richtung, es ist mega gut.
So, komm, einen habe ich noch.
Hau raus.
Copilot in den Admin-Centern, ja, mal weg von der User-Seite, sondern mal hin zu den Administratoren. Felix hat es vorhin ja schon mal beim Security-Copilot genannt. Wenn ich jetzt mal aus der Teams-Sicht gucke, ja, wir kriegen jetzt ins Teams-Admin-Center, aber auch in den anderen Copilot-Unterstützung rein. Das heißt, wir können auch im Copilot sagen, hey, kannst du mir bitte folgende Teams-Policy anpassen oder kannst du bitte folgendem User folgende Telefonnummer zuweisen? Da kriegen wir dann auch entsprechend die Unterstützung und können uns Routine-Tasks vereinfachen oder auch vor allem Tasks, die wir vielleicht gar nicht so oft machen, vom Co-Piloten helfen lassen oder durchführen lassen, je nachdem. Mal so.
Mega, mega gut. Ich glaube, es gab noch so kleinere Themen, die müssen wir vielleicht gar nicht so lange ausführen, aber einmal in die Hardware-Ecke oder Legacy-Themen kurz abgeschwenkt. Wer das Azure Stack HCI-Thema kennt, da hat sich ja auch nochmal was getan, auch wenn es Lieblingsthema vom Felix vielleicht ist, nur ein Rebranding, also wie sagt man da, alter Wein, neue Schläuche oder umgekehrt, neue Schläuche, alter Wein, egal, heißt jetzt Azure Local.
Ja.
Aber ansonsten gab es da keine weiteren News dazu, oder?
Also es wurde auch angekündigt, dass sich das zukünftig nicht mehr nur auf diese Hyperconverged-Technologie begrenzen soll. Das heißt, es soll auch auf andere Storage-Systeme anbinden können, in Zukunft aktuell noch nicht möglich. Aber Microsoft arbeitet daran, deswegen auch dieses Renaming. Es macht natürlich total Sinn, wenn man nicht nur HCI unterstützt, dass man das Produkt eben auch nicht mehr nur Azure Stack HCI nennt, sondern eben Azure Local. Genau, das war noch so dieses eine kleine Highlight, wo wir gerade schon bei Hardware waren. In Intune gibt es jetzt auch ein deutlich verbessertes Hardware-Inventory. Das heißt, man sieht über Intune auch, welche Hardware am Client verwendet wird, also welche Prozessorarchitektur, welche Prozessormodelle und so weiter und so fort. Das Ganze lässt sich auch über einen Copilot im Intune Admin Center dann abfragen mit Natural Language to KQL, wo man dann eben im Prinzip mit natürlicher Sprache Intune fragen kann, gib mir mal bitte alle Geräte, die gerade noch einen veralteten Patchstand haben oder die folgende Festplattengrößen verbaut haben oder wo die Festplatte weniger als 5% Speicherplatz noch hat. Und dann gibt dir der Co-Pilot in Intune das Ganze raus und dann kann man da entsprechend gegensteuern.
Irgendwelche neuen Windows-Server-Geschichten, die man noch mitnehmen kann?
Naja, Windows Server 2025 wurde ja schon vor der Ignite offiziell released. Ja. Das heißt, da war eigentlich auch nur noch mal so ein bisschen eine Update-Show, sage ich jetzt mal, wie der Windows Server 2025 jetzt natürlich das ganze Thema Data Center schon auch transformiert mit dieser nativen Einbindung von Azure Arc, also diesem Management Agent, dass die Server auch in Azure verwaltet werden können. Lizenztechnisch bildet sich da noch so ein bisschen was ab, dass Microsoft jetzt eben auch eine Pay-as-you-go-Lizenzierung für Windows-Server im eigenen Rechenzentrum anbietet, dass man im Prinzip sagen kann, okay, ich habe hier einen Windows-Server 2025 im Rechenzentrum stehen und wenn ich den nicht mehr brauche, schalte ich den ab und ich bezahle auch keine Lizenz mehr dafür. Das heißt, es geht so ein bisschen weg von diesem Perpetual-Licensing hin zu flexibleren Lizenzoptionen. Ist eine ganz nette Erweiterung, ja.
Cool. Ein weiteres Thema, da weiß ich jetzt gar nicht, wie tief ihr da drin seid, aber wie sieht's aus mit der Exchange-Welt und E-Mails an sich? Kommt da irgendwas? Ist nichts irgendwie, wo ihr jetzt irgendwie tief drin seid oder so? Oder?
Also wir haben ja tatsächlich nächstes Jahr die große Änderung, dass Exchange Server 2019 End of Life geht. Das heißt, da gibt es natürlich eine große Änderung, die auch für alle da draußen, die irgendwie noch Exchange 2016 im Zweifel oder Exchange 2019 im Einsatz haben, gibt es eine Riesenänderung, gibt es einen super tollen Blogartikel auf unserem Focus On Blog, den man sich zu Gemüte führen sollte mit direkten Handlungsempfehlungen etc. Ansonsten, das ganze Thema Exchange war so gut wie überhaupt kein Thema auf der Ignite. Das ist jetzt eher was quasi off-topic von der Ignite für uns und alle da draußen, die irgendwo Exchange noch on-premise einsetzen, super wichtig ist, aber auf der Ignite selbst an der Stelle keine großen Neuerungen in dem Segment.
Ja, genau, da kann man ruhig nochmal auf den Blogbeitrag hinweisen. Das ist ja, die Überschrift war, glaube ich, die nächste Version von Exchange Server kommt 2025 oder so, hieß es, glaube ich, von Marvin Dickhaus, genau, wenn ich recht informiert bin. Ja. Den findet ihr auch, also für alle Zuhörer, Zuhörerinnen draußen, den findet ihr auch natürlich, wenn ihr eine eurer beliebtesten Suchmaschinen verwendet und Focus On, Exchange, SVA, dann sollte eigentlich der erste oder zweite Treffer schon euch zu unserer Focus On Webseite führen. Da sind unsere Blogbeiträge und Marvin hatte da einen sehr guten Blogbeitrag zu gemacht zu dem ganzen Thema. Und 2019 ist auch nächstes, also 2025 schon End of Live?
Yes.
Habe ich das gerade richtig verstanden?
Absolut.
Ach, okay.
Ja, komm, dann hier nochmal ganz schnell der Aufruf, ne? Zu Exchange 2019, Exchange 2016, Office 2019, Office 2016, alles nächstes Jahr habe fertig.
Okay, da steht ja wieder einiges da vor der Tür, vor der Brust, was wir dann auf jeden Fall machen müssen. Dann hatte ich noch eine Sache gehört, könnt ihr dazu was sagen? Was ist dieses Windows 365 Link?
Oh ja, das ist nochmal ein Knallerthema, was sie announced haben. Tatsächlich auch mal ein Stück Hardware, was wieder auf der Bühne war. Ist ja auch oftmals eine Seltenheit, dass die Microsoft eben auch mal außerhalb von Software, KI etc. ein Stück Hardware auf die Bühne bringt. Der Windows 365 Link ist vereinfacht gesagt ein Mini-PC. Man könnte jetzt auch sagen Syn-Client, der dafür sorgt, dass der Benutzer Zugriff auf einen Windows 365 Desktop erhält. Ihr hattet schon mal einen Podcast, speziell zum Thema Windows 365, wenn ich mich recht erinnere. Mhm, ja. Das heißt, das ist im Prinzip ein Cloud-PC, ein virtueller PC, der im Microsoft-Rechenzentrum läuft, ein Desktop-PC, wo der Endbenutzer drauf arbeitet. Und bisher hatte ich ja immer diverse Software-Clients, mit denen ich mich darauf verbinden konnte. Und das ist jetzt sozusagen noch das fehlende Puzzleteil, was Microsoft selbst herausgebracht hat. Das heißt, ein Stück Hardware, was ich auspacken kann. Es wurde auch auf der Bühne gezeigt, das waren irgendwie so um die 2 Minuten 30 vom Unboxing bis zum Anstecken von Tastatur, Maus, Netzwerkkabel, Monitor und hochfahren bis hin zur eigentlichen Anmeldung am Windows 365 Desktop. Das heißt, ich kann auf diesem Gerät selbst auch gar nichts links und rechts des Weges machen, sondern das connectet sich direkt durch in die Cloud zu dem Cloud-PC auf Windows 365. Ich habe einen Fido 2 Support, das heißt, ich kann auch meinen Fido-Stick anstecken und als Single Sign-On Login nutzen. Also eine sehr smarte Geschichte, die wir uns vor Ort auch mal angeschaut haben, auch mal ein bisschen dran rumgebastelt haben, mal rebootet haben, mal geschaut haben, ob das tatsächlich so funktioniert, wie es angekündigt wurde, und ist tatsächlich eine spannende Sache. Soll wohl so um die $350 kosten. Also preislich auch ganz okay, sage ich mal so. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Wir sind gerade dabei und versuchen in das Preview-Programm zu joinen, sodass wir uns da auch mal das Ganze angucken können und mit den ersten Kunden verproben können.
Also Windows 365 Link ist quasi ein Out-of-the-Box Mini-PC oder Mini-Computer, der sich mit einem Windows 365 aus der Cloud verbindet, kurz gesagt.
Genau, so könnte man es zusammenfassend beschreiben, ja.
Okay, verstehe. Ja, eigentlich ist es total untypisch, dass das da jetzt dann doch nochmal ein bisschen Hardware um die Ecke kommt, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Weiß auch gar nicht, ob das so zwingend notwendig ist, aber gut, wenn Microsoft meinte halt, was machen zu wollen oder so. Kann man ja ausprobieren, gucken, wie lange das läuft.
Absolut. Man muss natürlich immer schauen, gerade auch, was man für Use Cases hat im Unternehmen, ob das ganze Thema passend ist oder ob man vielleicht auf eine vollwertige VHD-Umgebung setzen sollte, die natürlich nochmal vom Feature-Set über einiges hinausgeht, was Windows 365 und auch Windows 365 Link können. Aber gerade für spezielle Use Cases, sei es irgendwie einen Empfang, einen Shared Desk, wo ständig andere Leute sitzen, sich einloggen etc., ist es durchaus eine valide Möglichkeit, die Microsoft da bereitstellt.
Ja, ich hab's jetzt eher in dem kritischeren Punkt gesehen, dass ich mir das, also wenn ich gar keine Möglichkeit habe, das Ding irgendwie zu konfigurieren, dann bin ich ja quasi immer an meine Windows 365 Connection gezwungen, wenn ich mir jetzt eine andere Thin-Client-Lösung überlege. Da bin ich ja flexibler. Ich könnte quasi heute sagen, heute konsumierst du Windows 365 und morgen konsumierst du aber zum Beispiel Google Workspace oder vielleicht auch deine Citrix Virtual Apps und Desktop-Umgebung und bin dann viel flexibler von der Konfiguration und kann sagen, montags immer das, dienstags das und Freitagnachmittag was anderes. Wenn ich jetzt mir so ein Thin Client dahinstelle, der mich nur zu einer Sache hinverbindet, weiß ich nicht, ob ich, also ich da wenn der Use Case passt, um Gottes Willen, keine Frage, dann passt er eben, dann ist es so. Auf der anderen Seite bin ich halt eher immer so, ich möchte mir die Flexibilität meistens erhalten und deswegen wäre ich da wahrscheinlich jetzt der nicht der richtige Ansprechpartner, aber es wird Use Cases geben, das will ich gar nicht abstreiten.
Absolut. Das Ding ist halt zusammengescript, secure by default, das heißt, ich kann ja auch gar nicht auf das System drauf, das ist natürlich auch ziemlich smart, ich verwalte es per Intune beispielsweise, ist halt ja, sehr einfach administrierbar an der Stelle auch.
Ja, genau. Cool, sehr schön. Wie hat euch ansonsten die Ignite gefallen? Also hat es euch auch Spaß gemacht oder war es 4 Tage eigentlich so richtig durchhasseln und strugglen und richtig stressig? Felix?
Also mir hat es schon sehr viel Spaß gemacht. Natürlich war es schon auch anstrengend, weil man dann gerade in diesem großen Gebäude halt doch auch, wenn man mehrere Sessions hintereinander unbedingt sehen wollte, halt schon auch ein bisschen in Stress gekommen ist. Ja. Da musste dann auch die ein oder andere Session leider dran glauben. Aber so alles in allem war es doch eine sehr schöne Veranstaltung. Ja, also sie hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit den ganzen Kollegen dabei, die man dann doch ja unterm Jahr relativ nur an vereinzelten Punkten mal sieht. Auch einfach mal wirklich 5 Tage am Stück unterwegs zu sein, das war dann auch nochmal so ein Bonding an der Stelle.
Ja, klar. Ja. Und ich vermute ja auch mal, es ist nicht nur, dass man halt dann auch unter den Kollegen halt so ein Bonding erreicht, sondern es ist natürlich auch, ihr seid ja auch, also ich kenne das ja aus der Citrix-Welt ja auch so, man kennt sich ja auch systemhausübergreifend oder systemintegratorübergreifend und es gibt ja quasi so eine richtige Community dann zum Beispiel im Citrix-Umfeld oder generell im IoC-Umfeld und das ist ja bei euch nicht anders. Also ihr kennt ja auch die anderen System-Engineers, System-Architects und wie sie sich halt alle schimpfen und es ist ja dann auch immer eine coole Location, sich dann auch wieder quasi unternehmensübergreifend an solchen Orten zu treffen und zu sagen, ja, wie ist es bei euch gerade so, was ist, geht bei euch steil oder wo ist der Hype und wie macht ihr das? Also das ist ja auch immer eine richtig, richtig coole Community, die da auch zusammenkommt. Ist das bei Microsoft ähnlich? Ich würde mal schätzen schon, aber ich weiß es ja nicht.
Ja, es gab einzelne eigene Events dann auch so für MVPs und so weiter.
Ah ja, cool. Ja.
Das hat man gesehen. Ich meine, wir sind jetzt alle keine MVPs, aber man hat natürlich da schon auch die entsprechenden Connections zu den Produktgruppen dann direkt auch schon gesehen. Und wenn man dann am Stand vorbeigelaufen ist, wurde man von den Leuten angesprochen teilweise. Das fand ich tatsächlich ganz witzig.
Ach, schön.
Ja, wir hatten tatsächlich auch einen Frühstück zusammen mit einem Partner organisiert, wo wir dann zum Frühstück eingeladen wurden, nach dem so Beat the Jetlag Breakfast hieß das.
Ach, schön.
Da hat man dann auch eine Vitamin C-Packung gekriegt und noch so eine Schlafmaske für den Rückflug und so. Also das war eigentlich noch ganz nett.
Na cool.
Ja.
Schön.
Sehr schön.
Zuliebe, wie so dein Allgemeineindruck und so, alles happy, alles gut?
Ich hatte leider mega unter Jetlag zu leiden, ja. Hat die Experience ein bisschen beeinträchtigt, aber ansonsten, wie Felix sagt, ja, also schon mega viel Input auch, viele Möglichkeiten. In Summe schon ein cooles Event und gut, dass Microsoft den Schritt auch wieder gegangen ist, aus den Online-Events raus oder auch aus einem so begrenzten Szenario wie letztes Jahr raus, wieder zurück Richtung alte Größe. Ja, ich durfte 2019 in Orlando bei der Ignite sein, ist noch nicht ganz auf dem Level, würde ich mal sagen. Aber die Richtung stimmt auf jeden Fall.
Ja. Ja,
daher Jetlinks. Noch kurzer Shoutout an die App Timeshifter. Ich bin hingeflogen und zurückgeflogen und ich hatte null Jetlag. Ich bin Montag wieder ins Auto gestiegen und 4 Stunden nach Bonn gefahren. Ich hatte null Jetlag. Shoutout an Timeshifter. Die Abos lohnen sich.
Was macht Timeshifter?
Schlägt dir im Prinzip vor, wann du am Tag davor oder 2 Tage davor dann Kaffee trinken solltest, kein Sonnenlicht mehr sehen solltest und so.
Ja, geil. Ich wollte mich gerade so zu Zürich sagen, ich mache das ja immer so, weil wenn ich tatsächlich irgendwo hinfliegen sollte, was in den letzten Jahren nicht mehr so häufig vorkam, aber da mache ich nämlich genau das. Ich versuche mich 2 Tage vorher schon auf die Uhrzeit in dem entsprechenden Land einzustellen, damit ich nämlich dann, wenn ich dort bin, dann nicht mehr so viel struggle. Ich meine, es ist nicht so, dass es perfekt ist, aber das ist ja dann das, was Timeshifter macht oder nur, dass es dir halt quasi schon das für dich halt selber ausrechnet, würde ich jetzt mal vermuten.
Genau.
Kann man aber auch irgendwie halt selber machen und funktioniert natürlich nicht immer, aber es ist so ein kleiner Tipp. Also man muss es auch nicht extrem machen, aber wenn man schon die Hälfte der Zeit, sage ich mal, irgendwie vorschläft oder früher aufsteht oder eben auf Sonnenlicht oder Kaffee, habe ich jetzt nicht verzichtet, muss ich ehrlich gestehen. Aber wenn man sich versucht, irgendwie 2 Tage vorher schon so ein bisschen anzupassen, dann ist es immer ein bisschen leichter. Aber Timeshifter, gute Idee.
Gen Y braucht eine App immer, deswegen selber vorbereiten.
Ja, natürlich, ist ja
so out.
Ja, um Gottes Willen, auf die Idee würde ja keiner kommen. Da müsste ich ja selber irgendwas. Dafür habe ich doch heute meine Co-Piloten.
Ja.
Andi, wie ist so dein Happiness-Eindruck? War es geil? War es Struggle, anstrengend, alles?
Nein, alles in allem kann man sagen, es ist wie immer eine runde Sache gewesen. Viele Neuerungen im Detail, die super spannend sind. Du hast es eben schon gesagt, natürlich auch am Abend mal mit alten Kollegen einfach mal bei einem stillen Glas Wasser zu sitzen und über alte Zeiten zu schwelgen und über neue Themen zu sprechen, die man vielleicht an dem Tag irgendwie gesehen hat. Das ist natürlich immer eine super, super Sache. Wir haben auch Kunden vor Ort getroffen, mit denen wir schon die ersten Themen besprochen haben. Auch das natürlich eine super spannende Sache. Und wie der Felix schon gesagt hat, so nah wie dort an die Produktgruppen kommt man halt tatsächlich auch nur selten. Ne? Also gerade auch das Thema, was ich gerade angesprochen habe mit dem Windows 365 Link, der ja noch in Preview ist, das heißt noch gar nicht offiziell irgendwo gekauft werden kann, den trotzdem dann einfach schon mal anzufassen, den neu zu starten, zu schauen, bootet das wirklich so schnell, wie sie es versprochen haben etc. Das ist natürlich schon ein super Mehrwert und ein super spannendes Event an der Stelle.
Jo, sehr cool.
Sehr schön. Ja, dann, wenn euch unser Podcast wieder gefallen hat, dann hinterlasst doch mal eine Bewertung oder einen Kommentar in eurer Lieblings-Podcast-App. Und wenn euch jemand über den Weg läuft und fragt, nenn mir mal einen coolen Podcast zum Thema End-User Computing, vielleicht sind ja wir die Antwort drauf. Focus on Digital Workspace.
Genau, immer fleißig teilen. Daumen hoch, Sterne, was auch immer ihr irgendwo halt machen könnt in euren Podcatchern eurer Wahl. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und über eure Kommentare natürlich auch. Ihr könnt übrigens auch schreiben, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder wenn ihr Ideen habt für weitere Folgen oder weitere Themen oder ihr gerne ein weiteres Thema ausschlachten wollt, immer her damit. Wir reagieren auf alles, was da ist. Von daher vielen Dank an unsere 3 Gäste heute, Felix Brandt, Christoph Zürichhofen und Andreas Goldmann. Es war wieder mal richtig geil mit euch. Hat wieder Spaß gemacht. Schön, dass ihr uns die neuen Eindrücke der Ignite mitgebracht habt. Ich vermute mal, auf der nächsten Ignite-Seite dann auch anzutreffen. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Aber ja, egal wo, man kann euch ja immer irgendwie halt dann auch irgendwo halt antreffen. Ihr seid ja Koryphäen in der M365-Welt.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, Fabian, wir verlassen unseren digitalen Arbeitsplatz und begeben uns zurück in die analoge Welt. Aber keine Sorge, wir nehmen die Erkenntnisse mit, dass der digitale Arbeitsplatz uns nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch neue Herausforderungen.
Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns ja bald in einem virtuellen Meetingraum an der Seite von Copilot, wo wir gemeinsam über die digitale Zukunft diskutieren können. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder.
Servus.